hat die besten Absichten«, ermahnte sie sich. »Er tut alles nur aus Liebe.«
»Mir scheint, eine Königin, die niemandem vertraut, ist ebenso töricht wie eine Königin, die allen vertraut. Jeder Mann, den ich in meine Dienste aufnehme, bedeutet ein Risiko, das verstehe ich sehr wohl. Aber wie soll ich die 7 Königslande erobern, ohne solche Risiken einzugehen? Soll ich Westeros mit einem verbannten Ritter und 3 Blutreitern der Dothraki erobern?« Starrsinnig schob er das Kinn vor.
»Euer Weg birgt Gefahren, das will ich nicht leugnen. Doch wenn ihr blind jedem Lügner und Intriganten vertraut, werdet ihr enden wie euer Bruder.«
Seine Sturheit machte sie zornig. »Er behandelt mich wie ein Kind.« »Der starke Belvas könnte nicht einmal eine Intrige spinnen, um sein Frühstück zu bekommen. Und was für Lügen hat mir Aerstan Weisbart erzählt?«
»Er ist nicht der, der zu sein hervorgibt. Er spricht verwegener mit euch, als es ein Knappe je wagen würde.«
»Offen hat er erst auf meinen Befehl hingesprochen. Er kannte meinen Bruder.«
»Viele, viele Männer kannten euren Bruder. Euer Gnaden, in Westeros sitzt der Lord Commander der Königsgarde im kleinen Rat und dient dem König mit seiner Klugheit wie mit seinem Stahl. Wenn ich der Erste in eurer Königengarde bin, so bitte ich euch, hört mich an. Ich habe euch einen Plan zu unterbreiten.«
»Was für ein Plan? Erzählt!«
»Illyrium Opates möchte euch wieder in Pentos unter seinem Dach wissen. Nun gut, geht zu ihm. Jedoch wann ihr es wollt und auf keinen Fall allein. Schauen wir einmal, wie loyal und gehorsam eure neuen Untertanen wirklich sind. Befehlt Gorleo, den Kurs in Richtung Sklavenjägerbucht zu ändern.«
Dany wusste nicht recht, ob ihr das gefiel. Alles, was sie je über die Fleischmärkte in den großen Sklavenstädten Yunkai, Meren und Astapor gehört hatte, klang düster und beängstigend. »Was sollte ich in der Sklavenjägerbucht finden?«
»Eine Armee«, antwortete Ser Jorah. »Wenn der starke Belvas euch so sehr zu gefallen sein möchte, kann er dort Hunderte von seiner Sorte aus den Arenen in Meren freikaufen. Allerdings würde ich Kurs auf Astapor nehmen. In Astapor könnt ihr Unberührte kaufen.«
»Die Sklaven mit den Stachelhelmen aus Bronze?«
In den freien Städten hatte Dany Unberührte gesehen, die vor den Toren von Magistern, Archonten und Dynasten Wache hielten.
»Was soll ich mit Unberührten anfangen? Sie haben nicht einmal Pferde und die meisten sind fett.«
»Die Unberührten, die ihr in Pentos und Myr gesehen habt, waren Hauswachen. Das ist ein langweiliger Dienst. Und Eunuchen neigen sowieso zu Fettleibigkeit. Essen ist das einzige Laster, das ihnen erlaubt ist. Die Unberührten, nach diesen alten Hauswachen zu beurteilen, ist genauso ungerecht, wie alle Knappen an Aerstan Weisbart zu messen, euer Gnaden.« »Kennt ihr die Geschichte der 3000 von Quohor?«
»Nein.«
Die Bettdecke rutschte ihr von der Schulter und Dany schob sie zurück. »Sie hat sich vor 400 oder mehr Jahren zugetragen, als die Dothraki zum ersten Mal aus dem Osten heranstürmten und jede Stadt und jedes Dorf auf ihrem Weg belagerten und niederbrannten. Der Name des Karls, der sie anführte, lautete Temmo. Sein Kalasar war nicht so groß wie Drogos, aber auch nicht klein. Mindestens 50.000 Mann, die Hälfte davon Krieger mit Glöckchen im Haar. Die Bewohner von Quohor wussten, was ihnen bevorstand. Sie verstärkten die Mauern, verdoppelten ihre Wachen und heuerten zudem 2 freie Kompanien an, die Hellen Banner und die Zweitgeborenen. Und fast schon zu spät schickten sie einen Mann nach Astapor, um 3000 Unberührte zu kaufen. Es war ein langer Marsch zurück nach Quohor, und während sich der Mann mit den Unberührten der Stadt näherte, sah er Rauch und Staub und hörte den fernen Lärm der Schlacht. Als die Unberührten die Stadt erreichten, war die Sonne untergegangen. Vor den Mauern fraßen sich Krähen und Wölfe satt an dem, was von der schweren Reiterei Quohors übrig geblieben war. Die hellen Banner und die Zweitgeborenen waren geflohen, wie es für Söldner typisch ist, wenn sie sich einer hoffnungslosen Situation gegenübersehen. Bei Einbruch der Nacht waren die Dothraki in ihr Lager zurückgekehrt, tranken, tanzten und speisten, aber niemand zweifelte daran, dass sie am nächsten Morgen erneut angreifen, die Stadttore zerschmettern, die Mauern erstürmen und plündern, schänden und versklaven würden, wie es ihnen gefiel. Doch als Temmo und seine Blutreiter ihr Kalasar in der Dämmerung aus dem Lager führten, stießen sie auf 3000 Unberührte, die vor den Toren standen und über denen ein Banner mit einer schwarzen Ziege im Wind wehte. Eine so kleine Truppe hätte man leicht umzingeln können, aber ihr kennt die Dothraki. Diese Männer waren zu Fuß, und Männer zu Fuß taugen nur dazu, niedergeritten zu werden. Die Dothraki griffen an. Die Unberührten hoben die Schilde, senkten die Speere und hielten Stand. Gegen 20.000 schreiende Krieger mit Glöckchen im Haar hielten sie Stand. 18-mal griffen die Dothraki an und brachen an den Schilden und Speeren wie eine Welle an einer Felsküste. 3-mal schickte Temmo seine Bogenschützen nach vorn und Pfeile hagelten auf die 3000 herab. Doch die Unberührten hoben lediglich die Schilde über die Köpfe, bis die Salven nachgelassen hatten. Am Ende überlebten nur 600 von ihnen. Jedoch mehr als 12.000 Dothraki lagen tot auf dem Feld.